ARD Sounds.
I plan to go to Switzerland.
Ich habe die Reise in die Schweiz geplant, als wir dachten, diese Verhandlungen würden irgendwann an diesem Wochenende starten. Das ist auch immer noch der Plan, aber das könnte sich ändern. Der Iran ist ein Land, aus dem man nicht so einfach rauskommt.
I suspect this weekend, but I'm not sure.
US-Vizepräsident Vance zu seiner abgesagten Reise in die Schweiz. Was er genau damit meint, darüber sprechen wir gleich.
Die Verhandlungen der USA mit dem Iran über einen richtigen Friedensvertrag sollten heute starten, aber es ist völlig unklar, wie es damit nun weitergeht.
Der Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger schaut auf das Abkommen, das als Grundlage dienen soll, und ist sehr pessimistisch, ob es überhaupt einen Vertrag innerhalb der angestrebten 60 Tage geben wird.
Vizepräsident Vance hat sich auch an Israels Regierung gewandt, in ungewöhnlich scharfen Worten.
Aus Teilen der israelischen Regierung wiederum kommen sehr aggressive Töne in Richtung Libanon.
Gleichzeitig spricht die amerikanische Regierung von einer neuen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon.
Und in der Europäischen Union gibt es Unmut über Ratspräsident Costa, weil der einen Gesprächskanal nach Russland geöffnet hat.
Hallo, ich bin Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 19. Juni um 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten heute früh in unserer kompakten Ausgabe von Machtfragen darüber gesprochen, dass die Verhandlungen zwischen USA und Iran eigentlich heute in der Schweiz beginnen sollten. Das tun sie jetzt aber nicht. Was sollte denn da eigentlich verhandelt werden? Die Absichtserklärung steht doch, oder?
Ja, also die steht und die umfasst auch 14 Punkte. Über den Inhalt dieser Absichtserklärung haben wir ja dieser Tage schon ganz viel berichtet. Jedenfalls heute sollten die Verhandlungen für den letztendlich richtigen Friedensvertrag beginnen. Dieser Vertrag soll ja in 60 Tagen stehen.
Okay, aber jetzt hat ja J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, seine Reise in die Schweiz abgesagt.
Ja, lass uns auf dieses Thema gleich nochmal zurückkommen. Ich würde gern nochmal zurück zu dieser Gesamtgemengelage. Und ich würde gern mal mit der Stimmung einsteigen, die gerade so zu herrschen scheint, die sich so breit macht, über dieses Abkommen, also das Memorandum of Understanding. Und hab da Wolfgang Ischinger im Angebot, der heute lange mit den Kollegen vom Deutschlandfunk gesprochen hatte. Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, ein alter Diplomat, der viele Verhandlungen erlebt hat. Und ich möchte gern mal hören oder spielen, was der dazu gesagt hat.
Es ist tiefe Sorge angesagt. Ich bin voll tiefster Sorge, weil die unklaren Folgen dieser Vereinbarung für die regionale, möglicherweise künftig eher hegemoniale Rolle des Iran, die Instabilitäten, die mit diesem Rahmenabkommen noch lange nicht beseitigt sind, weil das alles natürlich möglicherweise nichts Gutes verheißt für die weitere Entwicklung und damit auch für uns hier in Europa.
Das klingt ja für so einen erfahrenen Diplomaten schon ziemlich düster, oder?
Total. Ich finde, es ist ja sowieso die Frage, wie geht es jetzt weiter in den 60 Tagen? Die Amerikaner machen nicht wirklich eine gute Figur. Die handeln oder verhandeln offenbar mittlerweile auch gar nicht mehr aus einer Position der Stärke heraus. Man hat eher den Eindruck, dass versucht wird, hier nicht noch hinter den Status quo zurückzufallen, den man am 28. Februar hatte, also zu Beginn des amerikanisch-israelischen Angriffs auf Iran.
Der Tenor von vielen Experten ist ja auch, dass Trump für seine Verhältnisse eher klein beigegeben hat. Ist das so, weil die Stimmung im eigenen Land zu kippen droht oder vielleicht sogar schon kippt?
Ja, die Trump-Regierung steht innenpolitisch in den USA echt unter Druck. Sie wird sowohl von Demokraten, Logo, als auch aus den eigenen Reihen der Republikaner also kritisiert. Ich lese mal vor, was der Senator Ted Cruz gesagt hat. Der 300 Milliarden Dollar schwere Fonds für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung Irans ließe die wirtschaftlichen Vorteile, die Teheran aus dem Atomabkommen von 2015 unter Präsident Obama zog, im Vergleich geradezu bescheiden erscheinen. Und noch schärfer war die frühere Abgeordnete Marjorie Taylor Greene. Die sagt völlig bissig, wir werden höchstwahrscheinlich das angereicherte Uran nicht aus den tief unter der Erde liegenden Anlagen entfernen und stattdessen die Straße von Hormuz wieder öffnen, die vor dem Krieg, der angeblich kein Krieg ist, geöffnet war.
Okay, aber Green ist ja natürlich auch eine Trump-Abtrünnige, sage ich jetzt mal, die sich schon vor dem Iran gegen ihn gestellt hat.
Trotzdem scheint sie ja oder auch alle beide einen Nerv zu treffen. Ich habe noch ein Zitat, und zwar von Susan Rice, die frühere Sicherheitsberaterin im Kabinett von Barack Obama. Die hat sich auf X geäußert und ich finde noch krasser, sie hat das Memorandum ein erschreckendes Dokument der Kapitulation genannt. Einfach nur grauenhaft, vorhersehbares Ergebnis, inkompetente Verhandlungen, größter nationaler Sicherheitsfehler seit Jahrzehnten, von denen sich die USA noch lange nicht erholen werden.
Und es sieht ja auch nicht so aus, dass diese Absichtserklärung nun in eine erfolgreiche Form gegossen wird in den 60 Tagen, oder?
Ja, ich würde da jetzt ganz gern nochmal Ischinger bringen.
Damals vor 11 Jahren, als man das berühmte JCPOA, also das Nuklearabkommen, ausgehandelt hat, haben ganze Hundertschaften von Fachleuten unter der Leitung des damaligen amerikanischen Außenministers Kerry und seines Fachkollegen des amerikanischen Energieministers, der ein habilitierter Nuklearphysiker vom Massachusetts Institute of Technology war. Hundertschaften haben sich mit den Details der Festlegung beschäftigt, wie wir sicherstellen können, dass der Iran seine Nuklearfähigkeiten unter internationale Kontrolle stellt und so weiter und so weiter. Das hat viele Monate gedauert. Ich kann mir selbst mit Fantasie kaum vorstellen, dass ein so komplexer Vorgang jetzt in 60 Tagen erreicht werden soll. Ich lege noch eins drauf. Wir haben ja jetzt über Nacht die Mitteilung bekommen, dass das, was eigentlich heute losgehen sollte, nämlich sozusagen die tatsächlichen Umsetzungsgespräche, dass das jetzt bereits schon wieder in Frage gestellt ist. Also wenn es nicht heute anfängt, fängt es dann vielleicht übermorgen an oder vielleicht nächste Woche. Also ich bin der Meinung, wir müssen uns auch auf die unangenehme Perspektive einstellen, dass das zunächst mal gar nicht anfängt und dass es vielleicht zunächst auch gar nicht möglich sein wird, das innerhalb von 60 Tagen zu einem Ende zu bringen. Also hier sind so viele Unwägbarkeiten mit verbunden.
Okay, nun hat Vance gesagt, es seien ja vor allem logistische Probleme, warum die Schweiz-Anreise verschoben wird. Wir hören nochmal.
Ich habe die Reise in die Schweiz geplant, als wir dachten, diese Verhandlungen würden irgendwann an diesem Wochenende starten. Das ist auch immer noch der Plan, aber das könnte sich ändern. Der Iran ist ein Land, aus dem man nicht so einfach rauskommt.
I suspect this weekend, but I'm not sure.
Moment. Also er begründet seine eigene Nicht-Anreise damit, dass die iranische Delegation angeblich nicht aus dem Iran wegkommt?
Ja, das ist irre, oder?
Ja.
Ich würde aber gerne noch mal zu einem anderen Unsicherheitsfaktor kommen, und zwar zu Israel. Und ich will da noch mal Vance bringen, denn der hat ungewöhnlich ausgeteilt gegen die Regierung Netanyahu. Nicht gegen den Ministerpräsidenten selber, aber gegen sein Kabinett bzw. Mitglieder seines Kabinetts.
What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibis cabinet.
Was ich sagen will, und das ärgert mich wirklich, ist, dass es in Bibis Kabinett Leute gibt, die jetzt kommen und den Deal angreifen und auch den Präsidenten der USA angreifen, auf sehr persönliche Weise. Und ich möchte diesen Leuten zweierlei sagen. Erstens, Donald Trump ist der einzige Staatschef auf der ganzen Welt, der dem Staat Israel wohlgesonnen ist, aktuell. Und er ist zufällig auch noch der Staatschef der größten Supermacht der Welt. Wenn ich im israelischen Kabinett wäre, würde ich nicht den einzigen mächtigen Verbündeten attackieren, den ich noch auf der Welt habe. Und zweitens, ich möchte einigen Kabinettsmitgliedern sagen, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten attackieren, in den vergangenen 3 Monaten sind 2/3 der Verteidigungswaffen, die eure Heimat geschützt haben, von amerikanischen Händen gebaut und von amerikanischen Steuerzahlern bezahlt worden. Das Problem für Israel ist nicht Donald Trump. Und jeder in Israel, der denkt, dass ihr größtes Problem der Präsident der Vereinigten Staaten ist, sollte aufwachen und die Realität der Lage erkennen.
Und wie, um da extra nochmal einen draufzusetzen, schreibt Ben Gvir auf X, der ist Polizeiminister in Israel, ein Rechtsextremist, der schreibt: Mit allem Respekt gegenüber den Amerikanern muss Israel der ganzen Welt klar machen, dass das Blut unserer Söhne und die Sicherheit unserer Bürger nicht preisgegeben werden darf. Der gesamte Libanon muss in Flammen aufgehen. Und weiter schreibt er, im Nahen Osten gewinnt man nicht mit Zurückhaltung, man muss durchdrehen, auslöschen.
muss sich halt auch mal klar machen, ne, der Mann ist nicht irgendein irrer Oppositioneller, sondern Teil der aktuellen israelischen Regierung.
Ja, also es gab ja heute früh und in der Nacht auch schon wieder Angriffe. Erst aus dem Libanon, so hieß es aus Israel. Hisbollah-Raketen hätten 4 Soldaten getötet und dann gab es daraufhin Gegenschläge der Armee auf Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon.
Das scheint sich ja auch überhaupt nicht zu beruhigen.
Ja, wobei es jetzt gerade eben die Meldung gab, dass Israel und die Hisbollah sich auf eine Feuerpause geeinigt haben. So berichtet die amerikanische Regierung. Und diese Feuerpause, die ist schon seit 15 Uhr in Kraft getreten. Aber die Lage zwischen Israel und der Hisbollah macht eine Einigung zwischen den USA und dem Iran sehr viel schwieriger. Denn der Iran will ja auf Drängen der Hisbollah, dass in einem finalen Abkommen auch ein Waffenstillstand Israel-Libanon drinsteht. Und die Zukunft von Israel im Nahen Osten, die treibt übrigens auch Ischinger um.
Also eine erstaunliche und eben auch bedauerliche Entwicklung ist, dass in der Folge dieses Vorgangs zum ersten Mal, soweit ich zurückdenken kann, eine schwere, vielleicht sogar eine schwerste Belastung des amerikanisch-israelischen Verhältnisses eingetreten ist. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was das für Folgen haben könnte, wenn also bei den Extremisten, die es ja weiterhin gibt, nicht nur im Iran übrigens, sondern auch in anderen Teilen der arabischen Welt, wenn das dort verstanden wird, als dass die USA sozusagen ihren Schutz Israels nicht mehr so wie bisher gewährleisten, ja, ermuntert das dann vielleicht die bösen Buben in der Region, sich mal wieder an einem Angriff, wir denken ja alle an den 7. Oktober 2023, sich mal wieder an einem Angriff auf Israel zu beteiligen oder zumindest darüber nachzudenken.
Naja, aber im Moment ist ja vor allem Israel selbst auch ein Unsicherheitsfaktor, oder? Welche Position hat denn Deutschland dazu oder Europa? Die haben doch auch Beziehungen in die Region.
Ja, das hat heute der Grünen-Politiker Omid Nuripur im Deutschlandfunk gesagt. Die Europäer hätten sich längst stärker einbringen müssen und sie sollten das jetzt dringend tun. Und ich möchte hier nochmal, ein letztes Mal versprochen, Wolfgang Ischinger bringen, der diesen Zahn mit den Europäern auch sofort wieder zieht.
Wir sind leider relativ hilflos, die ganze Europäische Union, weil wir ja bisher nicht am Tisch sitzen. Und das ist das, was mich ehrlich gesagt am meisten besorgt, dass es auch angesichts dieses Vorgangs bisher der amerikanischen Seite nicht möglich war, endlich mal die Tür aufzumachen und uns, den Europäern oder auch anderen Partnern zu sagen, kommt, setzt euch mit uns gemeinsam an den Tisch, verhandelt mit. Wir sind, wenn wir zu mehreren mit dem Iran verhandeln, stärker, als wenn wir das ganz alleine machen. Und ich bin erschüttert darüber, dass die USA auch in dieser für sie selbst schwierigen Lage anscheinend bis zur Stunde nicht imstande sind zu sagen, kommt, setzt euch an den Tisch, wir machen das gemeinsam.
Ja, finde ich deprimierend. Aber die Europäer sind halt auch nicht ganz unschuldig an ihrer Lage, ne?
Nein, sie sprechen halt auch einfach nicht mit einer Stimme. Es gibt beispielsweise viel Kritik an Israels Politik aus Spanien, Irland etc. Und Deutschland wiederum tritt da auf die Bremse, aus Gründen.
Diese Nichthaltung, sag ich mal, fällt einem natürlich jetzt auf die Füße, wenn man so eine ehemals sichere Bank wie die USA hatte, die aber auf einmal gar nicht mehr als Führungsmacht taugen, weil sie völlig erratisch handeln. Man hat fast den Eindruck, die Europäer und vor allem die Deutschen wissen gar nicht, was sie tun oder was sie sogar denken sollen und sagen sollen in dieser Lage, wenn der große Leithammel Amerika jetzt macht, was er will. Und er macht halt gerade schräge Sachen und die Herde, boah, die steht ratlos rum. Ne?
Ja, irgendwie ist das so. Und das ist auch nicht nur im Nahen Osten so. Das zeigt sich auch beim Ukraine-Krieg. Man hat das jetzt wieder gesehen beim G7-Gipfel. Da war überall diese große, ja, Erleichterung. Wir bekommen die USA wieder ins Boot und die schwenken auf unseren Kurs ein gegenüber Russland.
Ja, aber tun sie das wirklich oder hatte Trump nur gute Laune an dem Tag, ne?
Na, ehrlich gesagt, bis jetzt hat es außer warmen Worten auch noch nichts gegeben aus den USA. Und die Europäer wiederum streiten sich jetzt auch noch untereinander. Jetzt hat es gerade Gezänk gegeben um Äußerungen von Ratspräsident Costa.
Was war da los?
Also Costa hat bestätigt, dass sein Büro Kontakt mit Russland aufgenommen hat. Und zwar, um diplomatische Kanäle zu öffnen. Um Inhalte sei es dabei gar nicht gegangen.
Und wo ist da das Problem?
Ja, das Problem hatte wohl vor allem die Bundesregierung. Da war die Rede von Affront und Kanzler Merz hat gleich klargemacht, Costa ist der Repräsentant der Europäischen Union, aber nicht der Vermittler.
Aber was ist daran so schlimm?
Also ich würde sagen, nichts. Es ist ohnehin höchste Zeit für Diplomatie, finde ich. Österreich und Irland sehen das auch so. Die haben sich hinter Costa gestellt und hört, hört, sogar der lettische Regierungschef, der hat auch eher diese Richtung eingeschlagen und gesagt, wenn verhandelt wird, dann gehört Costa unbedingt an den Tisch. Er hat aber auch gleich hinterhergeschoben, es gebe ja noch gar keinen Grund für Gespräche mit Russland.
Und was sagt Russland?
Ja, Russland sagt leider das Übliche, bereit zum Dialog mit der EU, aber ohne Vorbedingungen oder Ultimaten, so hat es Kreml-Sprecher Peskow gesagt. Die Europäer seien entweder dumm oder inkompetent, wenn sie glaubten, sie könnten aus einer Position der Stärke heraus mit Russland verhandeln.
Dumm oder inkompetent, für Ischinger völlig hilflos. Das ist keine Woche der Komplimente für die EU, oder?
Nope.
So, und bevor wir uns in den Redaktionsschluss verabschieden, wie steht's denn um die Straße von Hormus? Auf, zu, vielleicht, ja, nein?
Neueste Wendung. Der Iran verlangt, dass die Schiffe, die da durchfahren wollen, also dass die sich ab heute bei einer neu geschaffenen Behörde registrieren. Das läuft also wohl darauf hinaus, dass es eine Maut geben wird, wenn die 60 Tage Verhandlungen um sind, die noch gar nicht begonnen haben. Und jetzt hören wir lieber auf.
Okay. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.